Die Baulöwinnen, der Podcast. Heute freuen wir uns, in unserem Podcast die Bauingenieurin Sarah Kosmann begrüßen zu dürfen, die mit ihrem Schwerpunkt Bauphysik und der Fachberatung zu Wärme-, Energie- und Schallschutz sowie Passivhausplanung absolut am Puls der Zeit ist. Die mittlerweile Geschäftsführerin ihres eigenen Ingenieurbüros im westfälischen Westkirchen und die in ihrer eigenen Firma innovative Arbeitszeitmodelle erprobt und Teilzeit möglich macht. Noch dazu engagiert sie sich ehrenamtlich als Gründerin des Frauennetzwerks Frau liebt Bau für Gleichstellung in der Bauindustrie. Freut euch auf einen spannenden Dialog mit Fragen der Studierenden aus der Lehrveranstaltung Freiraum für Bauingenieurinnen der Bergischen Uni Wuppertal an unsere Bauingenieurin Sarah Kosmann.
Also Bauphysik war nicht meine erste Wahl. Ich bin nach München gekommen und hatte, Ich habe Holzbau, Baukonstruktion an so einer Architekturquerschnittsvertiefung gemacht. Und da war halt irgendwie noch der vierte Platz frei für die vierte Vertiefung. Ich so, ah gut, machst du Bauphysik. Ohne da groß drüber nachzudenken und hatte halt das wahnsinnig große Glück, der Professor Hauser war damals am Lehrstuhl für Bauphysik und hat ein wirklich super Team gehabt. Und ich kann den Punkt gar nicht mehr sagen, aber es hat mich einfach wirklich abgeholt. Ne? Und dann habe ich da wirklich alles belegt, was man belegen konnte und bin dann halt einfach da geblieben. Dann bin ich ans Fraunhofer gegangen, weil gut, das hat da, die haben halt nah miteinander gearbeitet. Und das war dann einfach, hat dann einfach gepasst. Ne? War zum richtigen Zeit, am richtigen Ort und es war Zufall letztlich wirklich. Also ich habe das wirklich gerne gemacht. Ne? Also es war jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ich habe das wirklich gerne gemacht. Und ich versuche das halt immer so ein bisschen, da wo ich die Möglichkeit jetzt habe, halt in meinem Arbeitsalltag auch mir wiederzuholen. Ne? Also man kann sich ja auch so, also indem man halt sich einfach erstmal intensiv mit Sachen auseinandersetzt. Also man kann ja zu jedem auch einfach ganz privat forschen. So, ne? Ja. Also wir versuchen da schon irgendwie auch tief in die Themen zu gehen, die Sachen halt irgendwie auch zu verstehen. Und auch im Team sprechen wir halt auch ganz viel halt darüber. Ne? Also wir haben irgendwie alle 4 Wochen einfach zum Beispiel so eine Fachbesprechung, wo wir halt wirklich Fachthemen einfach im Team diskutieren. Also wir sammeln das irgendwie, was auftaucht. Wenn jemand irgendwie was Spannendes irgendwie gefunden hat, über irgendwas gestolpert ist, was wir vielleicht irgendwie schon die ganze Zeit falsch machen oder was vielleicht für andere interessant sein können, sprechen wir da halt drüber. Und das ist dann schon natürlich jetzt keine krasse Forschung im Sinne, wenn ich jetzt irgendwie, also wir haben jetzt keine Forschungsanlagen oder so, wie es halt beim Fraunhofer jetzt ist, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie, wir beschäftigen uns halt immer weiter mit den Sachen und versuchen die halt auch weiterzudenken und da auch wegzukommen oder weiterzugehen und nur so, naja, gucken, irgendwie Norm, ne? Sondern wirklich zu verstehen, was wir da überhaupt machen, um das dann auch wirklich gut anwenden zu können. Weil in der Praxis kommt es ganz oft zu Situationen, wo eben nicht 1:1 klar ist, wie rechne ich das denn jetzt, wo man halt wirklich mal nachdenken muss. Und je mehr man dann einfach schon generell weiß, desto einfacher fällt einem das natürlich in dem Moment.
Eine Frage zur Promotion.
Haben Sie Erfahrungen gemacht, ob das nach vielleicht so einen Schub gibt auch im Leben? Oder?
Also wenn man nicht in die ganz großen Büros geht, wo man wirklich dann nur mit Doktor in die Führungsetagen kommt, dann nicht. Okay. Also monetär wirklich lohnt sich das fast nicht. Es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich mal den Spruch aufgefasst, irgendwie zu einem Ingenieur guckt man, aber einem Doktor hört man zu. So, also es hat natürlich schon eine gewisse Autorität, die man irgendwie so mitbringt, aber letztlich ist es nicht das Ausschlaggebende. Es gibt andere Wege, die man auch gehen kann.
Also Sie würden es persönlich nicht empfehlen?
Doch, auf jeden Fall.
Okay.
Also dann ist das falsch rübergekommen. Also ich hab das wahnsinnig gern gemacht. Ja. Ne? Und es tut mir auch leid, dass das nicht geklappt hat. Das sind einfach private Gründe. Ein Leben ist dazwischen gekommen, hat dann einfach dann am Ende nicht geklappt. Herr Hauser ist gestorben zwischendurch. Ne? Das sind halt so Sachen. Ist halt passiert. Ne? Ja. Also ich würde das für mich auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht nochmal promoviere. Ja. Also deswegen, ich war eine super Zeit, ganz klasse. Aber wie gesagt, monetär zahlt sich das nicht unbedingt aus. Nein.
Also ich glaube, das Feuer ist ja schon so ein bisschen transportiert worden und nicht unbedingt, wenn ich Sie so richtig verstehe, der Verwertungsgedanke, was habe ich letztlich nachher monetär davon? Oder
vielleicht ist es umgekehrt. Also nur aufgrund von Karrieremöglichkeiten würde ich das halt, also hätte ich das nie durchgehalten. Weil das sind schon irgendwie krasse 3 bis 5 Jahre, die man da irgendwie, also man muss wirklich viel Zeit halt auch reinbringen und nur um den Abschluss zu haben, ist das, glaube ich, beim Bauingenieurwesen muss man, glaube ich, schon sehr, sehr stark wollen. So.
Wenn ich das mal betrachte, tatsächlich in den Ingenieurbüros, in denen ich tätig war, war das keinen großen Unterschied gemacht. Weder von der Funktion her, das waren sehr flache Hierarchien, als auch von der Bezahlung her. Also beim Einstellungsgespräch in meinem ersten Büro nach meiner Promotion hieß es, für den Doktor kriege ich aber nicht mehr. Also es ist eigentlich eine Sache, die aus einer persönlichen Veranlagung vielleicht kommt oder einem persönlichen Interesse, mal nochmal ein dickeres Brett zu bohren. Aber wenn man jetzt nur an die Karriere guckt, ist es nicht unbedingt so. Na klar kann man jetzt gucken, wenn man jetzt die großen Ingenieurbüros durchguckt, wie die Besetzung da aussieht, dann haben viele einen Doktor. Aber ich würde auch behaupten, es gibt viele Ingenieurbüros, die das, bei denen das nicht so der Fall ist.
Vor dem Abitur wollten Sie auch Architektur studieren und nach dem Master haben Sie auch ein paar Semester Architektur studiert. Also sind Sie jetzt zufrieden, dass Sie Bauingenieurwesen studiert haben oder wollten Sie doch vielleicht Architektur studieren eher?
Also als Mädchen hat man ja schon irgendwie eher ein Bild, okay, ich werde Architektin, ja, weil Bauingenieurin war dann vielleicht eher so, naja, also man hat halt einfach nicht so viel gesehen davon, sondern es war dann irgendwie, okay, dann werde ich halt Architektin. Ich bin dann auf ein Berufskolleg gegangen, habe da Fachabi in Bautechnik gemacht und wir hatten dann Architekten als Lehrer und haben dann schon auch so erste Entwurfsaufgaben gemacht und so und ich bin mit dem nicht gut klargekommen und ich fand den immer sehr, sehr subjektiv und die technischeren Fächer waren halt deutlich objektiver. Und da ist es halt so gekommen, dass ich ja gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, 3, 4, 5 Jahre mich da einschleimen zu müssen, um vernünftige Noten zu kriegen. Also diese Subjektivität in der Bewertung fand ich ganz, ganz schlimm. Und habe dann tatsächlich gedacht, naja, gut, bei Vorlage berechtigt werden kann ich auch als Ingenieurin. Kreativ bin ich selber, dann gehe ich den Weg. Und das war eigentlich mein Plan, irgendwann mal tatsächlich in die Bauplanung zu gehen als Ingenieurin. Also ich bin auch bauvorlageberechtigt, aber habe damit nie gearbeitet letztlich, weil es dann doch die Bauphysik geworden ist.
Wie können Sie das noch ein bisschen näher vielleicht für die Studierenden, die noch so auf dem Weg dahin sind, in diese klassische Ingenieursdenke reinzukommen? Also welches Wagnis gehen hier die Studentinnen und auch die Studenten ein? Was passiert da?
Also man sieht irgendwann überall nur noch Ingenieurbauwerke. Ich weiß gar nicht, das war eingangs bei mir im Studium, hat das auch irgendjemand, also ein Professor mal gesagt, irgendwie man sieht irgendwann nur noch Momentenverläufe. So, und ich jetzt persönlich, ich nicht ganz so stark, aber die Idee dahinter verstehe ich halt. Also als ich durch Wuppertal hingefahren bin, war so die Bahntrassen sind ja irgendwie durch diese enorm hohen Wände dann einfach zum Beispiel irgendwie einfach abgefangen. Und ich so, boah. Krass, wie hoch man das irgendwie so abfahren kann, wie der Erddruck dahinter wohl ist. So, ne? Also man sieht es die ganze Zeit und das passt dann auch so zu dem, so dieses zivile Ingenieurwesen letztlich. Ne? Also wir bauen wirklich alles. So, ne? Unsere Gesellschaft würde ohne uns nicht funktionieren, an keiner Stelle einfach. Und dann fängt man das an, halt alles zu sehen. Ne? Wenn man halt mal weiß, wie so ein Kreisverkehr geplant worden ist, dann sieht man das irgendwie, wenn man durch den nächsten Kreisverkehr fährt und denkt, oh, war nicht so cool. So, ne? Oder also das sind halt so Sachen. Oder wenn man an der Uni Essen war ich vor, weiß ich glaube, 6 Wochen oder so und bin dann ins Gespräch gekommen, die wird irgendwie gerade mega aufwendig saniert und der sommerliche Wärmeschutz ist scheiße. Und die raten den Menschen da jetzt wirklich als Nutzer halt an heißen Tagen nicht zur Arbeit zu kommen, sondern im Homeoffice zu gehen, weil der sommerliche Wärmeschutz scheiße ist. Entschuldigung. Das ist halt, und ich denke, wie kann das passieren? So, und das kriegt man halt die ganze Zeit mit. Ne? Man hat die ganze Zeit so, ah ja, guck mal, da ist so, das ist gut gemacht, das ist schlecht gemacht. So, und gleichzeitig wird man halt zu einem sehr intensiven Problemlöser. Also man versucht halt auch Probleme immer zu lösen, weil das ist halt unsere alltägliche Arbeit. Ne? Der Bauherr kommt und sagt, oh, ich möchte gerne bauen, wie kriegen wir das hin? Der Architekt kommt so, ich würde gerne einen anderen Stein nehmen, kriegen wir das hin? So, man ist halt wirklich in diesem Denken drin. Und das zum Beispiel auch, als ich diese Semester Architektur parallel in München studiert habe, habe ich das ganz, also da war das erste Mal, wo ich das wirklich gemerkt habe, weil ich war da mit Studienanfängerinnen zusammen in der Architektur und die waren natürlich völlig frei, die haben da Entwürfe gezeichnet und gemacht und getan und waren nächtelang, waren die irgendwie in diesem Zeichensaal und haben irgendwie versucht, nochmal weiter zu feilen und so. Und ich saß da und hat irgendwie auch Spaß gemacht und so, aber irgendwann war ich dann fertig. Und die kannten das einfach nicht, fertig zu sein. Und für mich war so, okay, ich habe jetzt mit dem Einsatz, den ich da geben wollte, bestmögliche Ergebnisse irgendwie erzielt, ich bin jetzt fertig. Und es war also, wow, du gehst nach Hause? So, und da war es erstmal okay, ich bin da irgendwie, ich habe einfach schon so eine gewisse Also es hat mich einfach schon so ein bisschen verändert, so, ne? Dass man wirklich sagt, okay, ich habe meine Lösung gefunden, jetzt ist fertig, jetzt mache ich den Stempel drunter und fertig.
Wie ist denn der Schritt in die Selbstständigkeit? Weil wenn man jetzt so chronologisch sich überlegt, man kommt aus der Schule, dann geht man studieren und man wird so in die Selbstständigkeit oder zum selbstständigen Arbeiten so langsam hingeführt. Wir sind jetzt so in dem Prozess, das zu lernen, selbstständig zu arbeiten. Und normalerweise kommt man ja dann irgendwann in einem Anstellungsverhältnis, wo man dann wenigstens die Sicherheit von einem Scheck am Ende des Monats hat und dann noch mit der Situation, wie Sie gesagt haben, dass Sie dann in dem Schritt ja eine Familie gegründet haben, mehr oder weniger, oder am Anfang Ihrer Familie waren. Gab es da irgendwelche, oder ich bin mir sicher, dass da irgendwie Sorgen oder Probleme oder Hindernisse gab, die Sie da überwunden oder überwinden mussten?
Also erstmal hatte ich, also rückblickend ist es natürlich ein Vorteil, ob es in der Situation ein Vorteil war, aber dadurch, dass ich ja immer also aus dem Studium in die Teilzeit gegangen bin, hatte ich nie so ein enorm hohes Vollzeitgehalt direkt. Also ich musste nicht so viel ersetzen sofort durch die Selbstständigkeit. Das hat also den Einstieg ein bisschen einfacher gemacht, wenn man halt dann einfach nur die Hälfte, sage ich jetzt mal, irgendwie erwirtschaften muss. Dann, ja, es hat sich tatsächlich einfach irgendwie ganz gut gefügt. Also ich bin aber auch immer schon jemand gewesen, bin ganz unterschiedliche Wege gegangen. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen habe ich geguckt, wer einen Energieausweis sucht. Dann habe ich da Energieausweise gemacht für die. Also wo jeder mit einem etablierten Ingenieurbüro gesagt hat, ja, was machst du denn da? Aber das hat halt Geld gebracht. So, ne? Und da muss man, glaube ich, dann einfach ein bisschen offen sein und aber auch Netzwerke. Ne? Das, was ich gesagt habe, wir haben uns aber halt, wie gesagt, mit Frau Liebauder getroffen und da waren halt dann irgendwann so in diesem Netzwerk dann schon wieder weitere, die vielleicht einfach Aufträge hatten, die einen dann mitnehmen konnten, wo man auch zusammen Aufträge machen konnte. Ich habe ganz viel als Subunternehmerin gearbeitet. Ich habe anderen Ingenieurbüros zugearbeitet. Für alle so, oh, was das machst du? Ne? Und ich, oh, also ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt, immer andere Wege zu gehen. Und ich glaube, wenn man da irgendwie ein bisschen offen bleibt und dann fallen viele Hürden vielleicht auch einfach weg, weil die einfach de facto gar nicht da sind. Was natürlich total schwierig ist, ist natürlich die Praxis, weil man die natürlich direkt nach dem Studium einfach noch nicht hat. So, man glaubt das, ich habe das auch geglaubt, ne, dass man irgendwie schon ganz schön viel irgendwie gerechnet und gesehen hat, aber es ist auch was anderes, wenn man das dann einfach machen muss und das wird dann wirklich so gebaut. Ne? Also das ist auch echt ein bisschen einschüchternd manchmal so. Ne? Und da hat es mir auf jeden Fall geholfen. Dreieinhalb Jahre war ich dann im Ingenieurbüro. Ne? Also da wirklich Praxis zu sehen, ein bisschen auch mal so zu gucken, wie funktioniert das einfach, wie macht man das einfach auch so, gerade Detaillösungen oder so, Wärmebrücken. Ne? Das, klar können wir die alle irgendwie berechnen, wenn wir das irgendwie, wenn wir Bauphysik vertieft haben. Das heißt noch lange nicht, dass man selber eine Wärmebrücke zum Beispiel planen kann oder jede Wärmebrücke am Gebäude. Also das sind dann so Sachen, da muss man dann schon, das ist schon eine gewisse Hürde. Was am Anfang für mich auch schwierig war, war tatsächlich die Sache, dass man ja nicht alles machen darf. Also die muss ja Sachverständige sein, halt um Wärmeschutz und Schallschutz machen zu können. Und ohne das kommt man halt in NRW nicht so weit. Und da muss man halt dann gucken, dass man da halt irgendwie hinkommt, dass man einfach auch diesen Stempel dann einfach hat, dass man es unterschreiben darf, weil sonst ist man halt dann auch ein bisschen, man kann es halt nicht unterschreiben und dann kriegt man den Auftrag halt auch nicht so. Ne? Aber wie gesagt, man muss da, glaube ich, einfach super also flexibel sein und das wollen. Ne? Wenn man das will, glaube ich, dann öffnen sich da ganz schön viele Türen, weil man da einfach mit einer ganz anderen Motivation irgendwie hinter ist und das immer wieder versucht und anders versucht und nochmal versucht. Und dann klappt das meistens eigentlich auch schon.
Also die Idee, dass es nicht klappen könnte, die war gar nicht da oder hat sie nicht gequält
zumindest? Nee, überhaupt nicht. Aber okay. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv. Ja. Also
wie müssen die drauf sein? Kann auch eine total schüchterne Frau sich auf der Baustelle durchsetzen? Schaufelt die sich das drauf? Oder würden sie dann kategorisch sagen, vielleicht doch was anderes? Also muss eine Bauingenieurin irgendwie bestimmte Charaktereigenschaften haben, damit sie sich da durchsetzen kann?
Eigentlich überhaupt nicht. Also, der Schnittpunkt mit der Baustelle ist halt schon schwierig, ohne Frage, weil man da ja mit einem Team zusammenarbeitet, auf die man keinen Einfluss hat. So, ne, damit wird man irgendwie in dem Moment, wo man einfach auf der Baustelle ist und diese Kontrolle machen muss, man wird da einfach zusammengeschmissen und egal, ob man es gut macht, schlecht macht, nächstes Mal ist es ein anderes Team, ne? Also das ist tatsächlich schwierig. Da muss man, glaube ich, schon für diesen Punkt ein gewisses Fell irgendwie aneignen.
Geht das?
Ja, das geht, glaube ich, schon. Wenn der Rest vom Umfeld stimmt, ne? Also ich glaube, wenn man sich sonst gut fühlt, dann kann man halt solche blöden Situationen auch einfach mal durchstehen. Wenn man danach irgendwie einfach mit einer Kollegin irgendwie spricht, so, boah, war scheiße, ne? Und dann so, ja, und dann, also dann bespricht man das und dann geht es halt auch wieder. Dann nimmt man das nicht so mit, ne? Wenn man natürlich ein Umfeld hat, wo einem das ständig passiert, dann macht das natürlich was mit einem. Und ich glaube, dann hat man auch so diesen Impuls, so, boah, jetzt muss ich mich da so total gegenstemmen und so. Aber ich sehe bei vielen meiner Bekannten, die halt auch irgendwie Ingenieurinnen sind, dass es halt wirklich auch anders geht, ne? Also komplett anders. Da sind gut hauptsächlich natürlich auch Architektinnen, aber die werben tatsächlich mit ihrer Verletzlichkeit. Das ist mal ein bisschen, ne, zu überspitzen so, ne? Aber das ist halt wirklich, wirklich, die kehren halt dieses vermeintliche Manko einfach in was Gutes einfach um. Und das habe ich halt zum Beispiel mit diesem, als ich über die Hochsensibilität einfach gesprochen habe, ne? Das ist halt auch so ein bisschen mein Credo, ne? Ich bin halt, wie ich bin. Und nur so kann ich halt was Gutes machen, indem ich halt bin, wie ich bin. Weil ich bin nicht, ich bin halt auch nicht auf der Baustelle so tough und mache da irgendwie die Männer oder die Handwerker klein oder so. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding, ne? Ich bin aber einfach gut in dem, wie ich halt die Bauphysik plane. Weil ich halt verstehe, worum es halt irgendwie geht und weil ich halt selber immer mitkriege, so, boah, die Akustik ist kacke, ne? Ich höre irgendwie nur die Hälfte, das ist blöd und so, ne? Und dann kann ich halt nächstes Mal dem Kunden sagen, achte da bitte drauf, ne? Man versteht das nicht, man kann das nicht hören, das ist total doof, das ist halt auch, ne, geht auch vielleicht um Barrierefreiheit und solche Geschichten, ne?
Also zum einen die fachliche Ausbildung, die Ihnen dann sozusagen ein entsprechendes Rückgrat gibt und auch ein sicheres Auftreten, weil Sie einfach wissen, was Sie tun, weil Sie das gut begründen können. Also Sie haben auch vorhin bei dem Beispiel mit dem Kindergarten ja auch aufgezeigt, dass Sie wahnsinniges Kommunikationsgeschick haben, alle zusammenzuführen und dann letztlich ja auch von der in Ihren Augen guten, richtigen Lösung zu überzeugen. Also das gehört ja dann vielleicht ein Stück weit auch dazu, die Dinge zu sehen, zu erkennen, die Lösung. Aber ich muss es ja irgendwie dann auch noch den anderen Playern näher bringen.
Ja, ne, also klar, das ist, liegt vielleicht auch ein bisschen in meiner Natur, ne? Also manchmal ist es natürlich auch so, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an mein Team denke, ich habe da wahnsinnig ruhige Kolleginnen dabei, ne, die aber dann eine andere Qualität mitbringen. Die sind zum Beispiel vielleicht für schwierigere Kunden vielleicht viel besser, weil die gar nicht so in diese Reiberei oder so in diesen Schlagabtausch gehen, sondern weil die einfach eine ganz andere Art haben, damit umzugehen. Dann habe ich andere Kolleginnen, die sind halt sehr, sehr rigoros. Die hat jahrelang Kundendienst gemacht. Die weiß, wovon die spricht, ne? Also am Telefon will ich die manchmal auch nicht haben. So, ne? Das ist, aber die ist dann wieder für jemand anderen irgendwie gut. Und ich glaube, so hat dann wirklich jeder so seine Stärke, die man auch durchaus einfach zeigen kann, weil man ist ja, wie man ist. So, und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man sich dauerhaft verstellt. Also mal, klar, ne? Aber dieses dauerhaft, wenn man immer so gegen seine Natur arbeitet, das macht dann ja einfach nicht glücklich. Und dann, ne, ist es halt irgendwie auch so verschwendete Lebensmühe, da den ganzen Tag im Büro zu sitzen, wo man sich vielleicht gar nicht wohlfühlt, mit Kollegen, die man vielleicht auch einfach nicht mag, weil die, oder auch mit einem Chef, mit einer Chefin, die einfach auch nicht das widerspiegelt, wie man selber gerne arbeiten möchte. Und dann reibt man sich so auf.
Was ich sehr schön fand in dem Film, ich hatte den Eindruck, wenn es darum ging, dass Sie über die weibliche Perspektive gesprochen haben, dann zaubert es automatisch so ein Lächeln in Ihr Gesicht. Also kann man das so sagen? Also verbinden Sie damit dann automatisch auch so etwas Positives? Sie haben fast nur Frauen eingestellt. Ich fand das sehr augenscheinlich.
Ja, ich mache das einfach wahnsinnig gerne, was ich mache. Und ich bin wahnsinnig gerne so, wie ich bin, weil ich habe damit tatsächlich auch einen gewissen Erfolg. Und es ist natürlich auch schön, das dann zurückzukriegen und dann sich so bestätigt zu fühlen. Aber ich fühle mich halt einfach auch wohl. Ja, also ich würde mich jetzt nicht so wohl fühlen, wenn ich jetzt irgendwas anderes erzählen müsste, dass man irgendwie als Ingenieurin total hart sein müsste und so absolut buschikos irgendwie rüberkommen muss und auf der Baustelle richtig nur, ne, die richtigen Worte machen müsste, damit irgendwie alle bloß zuhören oder als erstes auf der Baustelle kommen und mal irgendwie einmal Rundumschlag machen, damit alle wissen, wer jetzt hier irgendwie das Sagen hat. Ne? Das wäre überhaupt nicht ich. Und ich
Sie sind allerdings, wenn ich das erwähnen darf, jetzt nicht in Köln oder in München oder in Wuppertal mit Ihrem Büro unterwegs, sondern in Westkirchen. Das ist ein Ort mit 2800 Einwohnern im Münsterland in Westfalen. Nicht unbedingt für seine Progressivität bekannt. Sie haben da ein Büro mit fast ausschließlich Frauen. Wie sind da die Reaktionen? Sagen Sie da, ach ja, so eine Reihe hier wie Baulöwinnen in Wuppertal, die brauchen wir in Westkirchen nicht? Das läuft da alles?
Also ich habe mal ich war relativ am Anfang, da bin ich zu einer Energieberatung nach Hause gekommen und dann hat mich auch der Kunde gesagt, so, und Sie machen das jetzt hier so ein bisschen nebenbei. Also das Bild ist da schon auch tatsächlich sehr konservativ. Ne? Ich habe mich da so ein bisschen rausgewunden, indem ich einfach nicht nur regional arbeite. Also ich habe immer deutschlandweit Projekte gehabt mit Projektpartnern, hat die Digitalisierung irgendwie voll für mich genutzt. Und deswegen ist so mein Standort ist eigentlich gar nicht so wichtig. So, ich habe mich da immer schon einfach so vernetzt, wie ich es halt brauchte, mit den Mitteln, die halt da sind. Wenn halt jemand vor Ort ist, gut, wenn nicht, dann geht es halt online.
Sie haben ja viel Kontakt mit Architekten und diese Rückmeldungen. Hatten Sie da mal die Erfahrung machen müssen, so einen Kommentar zu bekommen als Frau oder einfach als Ingenieurin? Oder blieb es immer so auf professioneller Ebene?
Also das blieb tatsächlich schon auf professioneller Ebene. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die einem männlichen Kollegen vielleicht mehr geglaubt hätten. Das weiß ich jetzt nicht. Glücklicherweise habe ich scheinbar immer mit genug Fachkompetenz irgendwie überzeugt, dass das halt einfach nie zur Debatte irgendwie dann an der Stelle stand.
Okay, das freut mich.
Habe ich aber auch insgesamt. Also ich habe tatsächlich, also wenn man ein gewisses professionelles Niveau erreicht hat mit Kollegen, ist es wirklich weniger das Problem. Also auf jeden Fall nicht auf der fachlichen Ebene. Wenn man jetzt so wie ich irgendwie so als Unternehmerin irgendwie da dran geht, dann kriegt man schon mal irgendwie mit, dass die halt wirklich auch, also das müssen wir gendern und so. Ne? Also da kriegt man schon blöde Kommentare, die treffen mich aber nicht als Person oder als Ingenieurin in meinem Arbeitsbereich. Ne? So, da denke ich mir halt so, naja gut, wenn du nicht gendern willst, dann kriegst du halt irgendwie keine junge Ingenieurin. So, das ist halt dein Problem. So, das ist dann so meins. Also ich möchte dann auch nicht belehren, weil die lassen sich ja dann auch meistens nicht belehren. Ja, also da kriegt man dann schon irgendwie mit, dass da andere Sachen drauf sind. Oder wenn man abfällige Kommentare über, nö, dann geht die wieder in Elternzeit oder nö, dann arbeitet die, diese wollen ja alle nur Teilzeit arbeiten, nö, diese ganze Work-Life-Balance und Scheiß und so. Ne? Also das kriegt man dann schon irgendwie zu hören, aber dann eher so, sag ich mal so, auf Führungskräfteniveau. Ne? Also nicht im fachlichen Austausch tatsächlich. Da muss ich sagen, bei meinen Projekten sind die wirklich sehr, sehr, also bleiben halt beim Fachlichen so, ne? Also sehr professionell.
Mussten Sie das im Studium irgendwie mal erfahren? Also, dass ein Professor irgendwie nur die Jungs, Männer angesprochen hat oder so, keine Ahnung, die Frauen irgendwie vernachlässigt hat?
Also so direkt tatsächlich nicht, glücklicherweise. Aber ich habe es halt in der Schule halt so gemerkt. Ne? Also dieser eine Architektenlehrer, den wir da hatten, der war halt zum Beispiel auch übergriffig, ne? Also der hat dann irgendwie auch den Mädels mal gerne auf den Hintern gehauen irgendwie so. Ja, genau. Ne? Aber mit 18 sagt man halt nichts. Ne? So, das sind so Sachen, die haben mich halt auch geprägt. Ne? Das war jetzt glücklicherweise, das war jetzt nicht, aber andersrum, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ich bin keine Architektin geworden aufgrund dieses Lehrers. Ne? Also das sind so Sachen, die beeinflussen einen ja schon irgendwie so ein bisschen. Und aber es wird halt, wie gesagt, je professioneller das wird, wird es weniger schon. Also das ist schon gut. Ne? Aber es gibt halt immer mal wieder so Ausnahmen und dieses Klima ist halt noch nicht gut. Und Einzelne kriegen es halt immer dann mal wieder noch mal mit. Ne? Und das ist halt, jeder Einzelne ist halt zu viel.
Dankeschön.
Heißt das dann, dass man irgendwie lernen muss, damit umzugehen und beziehungsweise, dass man einfach gucken muss, okay, ich lasse diese Kommentare einfach abprallen? Oder ist das irgendwie so dieses, okay, ich zeige einfach fachtechnisch, was ich drauf habe und dann hört es von alleine auf? Oder wie wirkt man da am besten gegen?
Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber irgendwie herausfinden. Ich habe einfach irgendwann gelernt, dass ich mich mit Menschen halt umgebe, die sowas halt nicht machen. Und dann hört das automatisch irgendwie auf, weil ich bin auch niemand, der dann dahin geht und denjenigen konfrontiert. So, es gibt Frauen, die können das, die sind super schlagfertig und so, ne? Die können das einfach machen und dann ist die Sache auch gegessen. Aber ich bin das zum Beispiel einfach in solchen Situationen auch überhaupt nicht. Und ich ziehe mich dann einfach aus der Situation halt dann raus. Ja, und würde dann halt im Zweifel dann eventuell nicht mehr mit dem Kollegen arbeiten oder so, wenn dann halt sowas passieren würde. Und nach und nach siebt sich das dann halt so aus, dass man halt wirklich in einem Umfeld ist, wo man halt dann, wo sowas einfach nicht mehr passiert, wo man halt irgendwie dann wertgeschätzt wird und so. Ne? Und wo man halt einfach ne, so sein kann, wie man ist. Das betrifft ja jetzt nicht nur irgendwie Frau sein, Mann sein oder so, sondern das betrifft ja irgendwie ganz viele Aspekte. Ne? Das betrifft irgendwie Eltern sein, dass kleine Kinder haben, ne? Eventuell auch Migrationshintergrund oder so. Ne? Es gibt ja tausend Sachen, weswegen man irgendwie mittlerweile irgendwie diskriminiert, also wo man Diskriminierung einfach erfährt. Ne? Und ich glaube, das also würde ich sagen, dass wenn man schlagfertig ist, klar, sofort sagen, war scheiße. Ne? Wenn man daneben steht und das sieht, sagen, ey, das war scheiße. Vielleicht ist das sogar der einfachere Weg, dass man nicht als Betroffener irgendwie sagt, so, ne? Sondern wenn man irgendwie sieht, da ist gerade jemand irgendwie ein bisschen übergriffig, dass man einfach sagt, hey, ne? Lass doch die Frau mal irgendwie in Ruhe oder whatever. Ne? Aber wenn man sich, glaube ich, dem, wenn man sich so zu dem zuwendet, was einem irgendwie gut tut, dann kann man sich auch selber stärken. So, und ich glaube, dann wachsen da irgendwie ganz, ganz gesunde Strukturen, die einen dann letztlich weiterbringen, als wenn man sich dann so dagegen stemmt, was man eigentlich gar nicht möchte. Ne? Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ne? Das kann natürlich jeder auch immer so ein bisschen individuell irgendwie entscheiden.
Darf ich fragen, wie Sie das alles hinbekommen? Also den Zuhause, den Job, das Ehrenamt. Haben Sie Serviceleistungen, die Sie in Anspruch nehmen? Wie organisieren Sie so den Alltag? Wenn Sie uns das erzählen mögen, wenn nicht, ist das natürlich auch okay.
Ja, gar kein Problem. Also erstmal tatsächlich teilen mein Mann und ich uns Erwerbs- und Care-Arbeit nahezu hälftig auf. Das haben wir von Anfang an einfach, also es ist einfach, ne? Es ist natürlich immer nicht einfach, so da rauszubrechen, aber wir haben es halt einfach so irgendwie entschieden. Ne, wir haben, sind damit beide so ins Berufsleben gestartet. Sodass da erstmal so diese ganze Belastung nicht nur auf einem liegt, sondern tatsächlich dann auf zwei oder beziehungsweise auf vier Schultern dann liegt. Dann haben wir eine Haushaltshilfe tatsächlich. Also das.
Und kocht die auch?
Nee, das nicht, wäre schön. Aber erstmal hält die nur Ordnung und macht sauber. So,
das ist ja auch schon mal.
Genau, ne? So, da kann man sicherlich irgendwie auch drüber sprechen oder streiten, diskutieren, ob das irgendwie ein sinnvoller Weg ist. Aber wie gesagt, wir arbeiten halt auch beide nicht Vollzeit. Also ich sag mal so, wir sind sozusagen so zwischen 20 und 30 Stunden ungefähr. Also so ist eigentlich so unser Plan. Mal sind es Phasen, wo es mehr ist, mal ist es halt weniger. Aber so kommen wir halt dann ganz gut hin, halt natürlich dann mit Kindergartenbetreuung, OGS. Aber wir versuchen da halt auch so einen guten Mittelweg zu machen. Also halt nicht bis 16 Uhr, sondern halt dann vielleicht bis 14 Uhr zum Beispiel einfach dann nur wegzugeben. So, das ist so unser Weg, ne? Weil wir halt einfach auch wirklich viel privat einfach auch viel Zeit haben möchten. Auch für uns selber, so fürs Ehrenamt. Genau, das ist so. So versuchen wir uns das halt dann hinzu organisieren. So an der Stelle bedeutet natürlich auch eine gewisse finanzielle Einbußen. Also wir haben halt beide halt auch kein Vollzeitgehalt, muss man halt auch, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ne? Aber gut, so. Das ist halt unsere Entscheidung da an der Stelle gewesen und damit fahren wir eigentlich ganz gut.
Weil Sie erzählt haben, dass bei Ihnen im Unternehmen nur Frauen bis auf eine Person angestellt sind. Ob und wenn ja, was für Effekte das so in dem offenen Markt, so in der Wirtschaft hat? Haben Sie welche gemerkt? Gibt es aktuell welche? Und haben Sie das Gefühl, dass es sich verändert so in Zukunft?
Also es fällt einfach nicht auf, ne? Weil jeder hat irgendwie so seine Ansprechpartnerin und es sind ja durchaus immer mal wieder auch Ingenieurinnen in anderen Büros. Das fällt also insofern erstmal nicht auf. Was aber tatsächlich auffällt, ist, dass ich diese Art der Arbeit mit anderen Menschen halt auch nicht hätte machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich wegen den Frauen ist oder weil die Frauen halt diese Art des Arbeitens halt für sich besser finden, weil sie halt vielleicht da schneller aus ihrer Rolle irgendwie rauskommen. Wir haben halt ein super flexibles Team. Ne? Also unser Team ist super einfach. Das kann ich einfach nicht anders sagen, weil wir da wirklich auch wir können nur als Team funktionieren in dieser Art der Arbeit und das hilft halt, weil alle so wirklich im gleichen Boot sitzen. Ne? Es ist nicht so, dass irgendwie so, da sind die Vollzeitkräfte, die sind irgendwie immer da, sondern nee, bei uns sind halt alle in der Teilzeit. Ne? Die eine ist freitags nicht da, die andere ist bis eins da, ne? Die andere ist mittwochs nicht da oder so. Ne? Das ist so ganz unterschiedlich und wir müssen halt total viel miteinander reden, also im Positiven. Und das ist dann schon ganz gut, weil wir halt alle diese Art der Arbeit halt mögen. So, und da ist halt, wie gesagt, der eine Ingenieur passt da auch gut rein, weil er halt genauso denkt weil er halt auch zum Beispiel den Freitag irgendwie, hat er gesagt, er will den Freitag halt frei haben, weil da hat er halt irgendwie Haus, da hat er die Kinder, ne, und da möchte er eigentlich, möchte er nicht arbeiten, reicht ihm den Rest so, ne, und dann ist das für den halt einfach auch ein Modell. Und weil wir halt da irgendwie alle so in die gleiche Richtung blicken, funktioniert das halt ganz gut bei uns halt intern, aber nach außen spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist halt wichtig, dass die Arbeit gut gemacht ist.
Aber wahrscheinlich gibt es per se mehr Aufträge, die Männer vergeben, aber kommen denn auch mehr Frauen dann gezielt zu Ihnen als Auftraggeberin?
Also ich sag mal so, aus dieser Frau Liebau, aus dem Frau Liebau-Netzwerk, absolut. Ne? Also wir suchen uns ja dann auch man sucht sich ja auch in den Netzwerken dann irgendwie Leute, mit denen man halt zusammenarbeiten kann. Und wenn man dann einen Auftrag hat und so, hey, wir brauchen Wärmeschutz, ach, die Sarah macht ja, ne? Dann kommen die natürlich zu mir. So, ne? Und das fördert das natürlich dann schon.
Inwiefern wird Ihrer Ansicht nach in Ihrem Büro oder in gegenwärtigen Projekten Nachhaltigkeit berücksichtigt? Und wie groß ist halt Ihrer Meinung nach die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der heutigen Baubranche?
Also ich glaube, wir haben da ein riesiges Defizit in der Baubranche. Also wenn man mal so die Zahlen anguckt, was der Gebäudesektor eigentlich verbrauchen dürfte, sind wir halt meilenweit davon entfernt. Ich bin auch ganz persönlich eine Verfechterin davon, das Gebäudeenergiegesetz viel strenger noch zu machen. War ich auch schon bei der letzten, ich glaube, bei der ersten Novellierung oder so, ich irgendwann eine Stellungnahme halt auch dazu, als es erstmal überarbeitet worden ist. Da sind zum Beispiel einfach die Standards einfach abgesenkt worden. So völlig unnötig, meiner Meinung nach, weil ich glaube, wenn wir die Gesetze irgendwie da hätten, wir können das schon so machen, also wir kriegen schon einen Weg, irgendwie weiterzubauen. Ne? Wir jammern halt da irgendwie auf ganz hohem Niveau, dass wir bloß nichts anders machen wollen. Also insofern könnten wir da ruhig ein bisschen anziehen. Was da immer hilft, sind natürlich diese ganzen Fördersachen von der KfW, ne? Wobei das ja auch in den letzten 2 Jahren da enorm an Vertrauen verloren hat, weil das ja irgendwie 1000-mal geändert worden ist und wieder neu gemacht worden und dann gab es wieder plötzlich keine Förderzusagen mehr und so weiter. Sehe da aber jetzt gerade durch dieses klimafreundliche Neubau wieder so ein neues Instrument, wo die Leute wieder ein bisschen anfangen, okay, das ist halt lukrativ, das ist wirklich günstiger, dann so zu bauen und dann, die fangen halt jetzt wieder an. Aber es sind halt meistens monetäre Gründe, also einfach, dass es halt günstiger wird zu bauen, dass man mehr Zuschüsse kriegt und selten ist die Ideologie dahinter, dass man halt wirklich sagt, boah, ich möchte jetzt halt was Gutes, Neues bauen. Finde ich ein bisschen schade, weil wir könnten es halt tun. Ne? Wir könnten mit Holz viel mehr bauen. Holz irgendwie ist halt eine effektive CO2-Senke. Das heißt, wir packen das CO2 irgendwie für 50 bis 100 Jahre einfach weg. Eine neue Baum kann an der gleichen Stelle wachsen und neues CO2 binden. Also es wäre einfach in doppelter Hinsicht so super effektiv. Naja, aber wir bleiben halt irgendwie dann doch bei den massiven Baustoffen. Ich meine, da tut sich ja auch was. Ne? Die Studie da von der Kammer, die vorgestellt worden ist über halt CO2-reduzierte Tragwerksplanung, ne? Sowas ist halt natürlich auch wichtig. Aber auch da braucht man halt wieder die gute Idee, was ich halt mal sagte. Ne? Man braucht halt wirklich jemanden, der eine Ahnung, der weiß, wie er damit umgehen soll, der sein Werkzeugkasten da, sein Handwerk da einfach versteht und sagt, okay, pass auf, wenn wir es halt anders machen, dann können wir das irgendwie einsparen. Es gibt die Möglichkeit, Und wie gesagt, wir könnten da noch viel, viel mehr machen, meiner persönlichen Meinung nach. Und umso wichtiger ist es halt dann auch einfach immer zu erklären, was es halt zusätzlich für Vorteile hat und nicht nur, wie kriege ich das meiste Geld halt daraus.
Finden Sie, das Thema wird im Studium genug angesprochen oder also jetzt zu Ihrer Zeit oder jetzt, wenn Sie es so mitkriegen oder eher so vernachlässigt?
Also wir haben damals, als ich meinen Abschluss gemacht habe, also in den letzten 1-2 Jahren, da ist gerade das DGNB-Siegel entwickelt worden. Also insofern habe ich das im Studium auch schon mitbekommen. Ich fand es aber zu, ja, es ging da halt so viel um diese Rechenvorschriften. Also wie rechne ich, dass es irgendwie nachhaltig ist? Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist so die Idee dahinter. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Und damit meine ich jetzt nicht nur diese 3 Stützen, ne, sondern halt wirklich dieses Verstehen, wie kann ich nachhaltig bauen? Vielleicht ist Beton auch mal nachhaltig in einer bestimmten Situation, aber dann muss es halt an der richtigen Situation, in der richtigen Stelle halt sein und dafür muss man das verstehen können. Und ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr hin.
Kommen Sie beim nächsten Mal gerne alle wieder. Wir können auf jeden Fall sagen, Sarah Kossmann ist nicht nur Bauingenieurin, Selbstständige, sondern sie ist jetzt auch eine Baulöwin. Herzlichen Dank, dass Sie uns so sehr mitgenommen haben zu Ihrem persönlichen Weg, also in die Vergangenheit, nach vorne geschaut haben wir jetzt gerade gar nicht so sehr, weil Sie auch so aktiv gerade sind mit Ihren ganz vielen Projekten, aber Sie haben uns wahnsinnig viele Fragen beantwortet und tiefe Einblicke gegeben und dafür sind wir Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar, dass Sie Ihre kostbare Zeit hier mit uns im Wuppertal verbracht haben. Herzlichen Dank!
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.